Deutschlandfunk, Medias Res.
Die 20er Jahre verbinden wir heute mit einer lebendigen Kultur- und Medienindustrie. Sie waren aber auch eine Art Tanz auf dem Vulkan, bei dem völkisches und nationalistisches Gedankengut immer mehr die Oberhand gewann. Im Nachhinein wirkt diese Entwicklung hin zum Dritten Reich so, als wäre sie unaufhaltsam gewesen. Doch viele haben versucht, sie zu stoppen. Über einige davon berichten wir in unserer Reihe Vergessene Journalisten. Und heute geht es um Leopold Schwarzschild. Er war ein scharfsinniger Publizist, dessen Analysen einst auch im europäischen Ausland gefragt waren. Brigitte Beetz stellt ihn vor.
Du bist in letzter Zeit so schrecklich blank geworden, so blank geworden, so blank geworden.
Später wird man von der Weimarer Republik als einer Demokratie ohne Demokraten sprechen. Doch dieses Urteil ist zu pauschal, denn es gibt eine große Zahl von Publizisten, die sich für sie einsetzen. Leopold Schwarzschild beispielsweise mit seiner Zeitschrift Das Tagebuch, die 1920 von Stefan Grossmann gegründet worden war. In Form und Aufmachung ähnelt sie der linken Weltbühne. Das Tagebuch ist allerdings wesentlich nüchterner als die Zeitschrift Karl von Ossietzkys. Auch wenn hier wie dort die großen Autoren ihrer Zeit Beiträge leisten. Brecht, Mehring, Kästner zum Beispiel. Leopold Schwarzschild, der aus einer alten jüdisch-orthodoxen Kaufmanns- und Gelehrtenfamilie aus Frankfurt kommt, versucht rein aus dem Geiste der Vernunft und nicht der Moral zu argumentieren. In der Berliner Szene dieser Zeit gilt er als wenig umgänglicher Mann von gleichwohl scharfem Verstand. Er ist Wirtschafts- und Finanzexperte durch und durch. Ein Journalist, für den, wie der Schriftsteller Hans Saal in seinen Erinnerungen schrieb,
die Wirtschaft alles war und die Ideologie nichts.
Früh erkennt Schwarzschild, dass es nicht die wirtschaftlichen Probleme sind, die die deutsche Demokratie gefährden, sondern die Schwäche der Sozialdemokraten und die Ignoranz der Westmächte, die dem politischen Niedergang Deutschlands tatenlos zusehen.
Der Zug ist endlos, der geht weiter, es sind unglaubliche Menschenmassen unterwegs.
Am 30. Januar 1933 ist Hitler am Ziel. Spöttisch kommentiert Leopold Schwarzschild die Propaganda-Inszenierung der neuen Machthaber.
Am Nachmittag erfuhr das Volk, dass es sich seit dem Vormittag in einer siegreichen Revolution befinde. Für den Abend wurde den braunen und grauen Kryptoarmeen befohlen, der Öffentlichkeit mittels Fackelzügen die von höchsten Stellen anberaumte Revolution festlich zu verdeutlichen.
Der leichte Ton des Artikels täuscht. Aufgrund der polarisierten Stimmung in der Hauptstadt sind Redaktion und Verlag schon im Sommer 1932 von Berlin nach München gezogen. In quasi letzter Minute flieht Schwarzschild, dessen Name bereits auf der ersten Ausbürgerungsliste der Nazis steht, über Wien nach Paris. Dort gründet er bereits im Frühjahr 1933, finanziell unterstützt durch einen Amsterdamer Rechtsanwalt, das Neue Tagebuch. Seine Artikel, in denen er unter anderem analysiert, dass die deutsche Wirtschaft längst eine Kriegswirtschaft ist, werden in der französischen und britischen Presse regelmäßig zitiert.
Kein anderes publizistisches Organ der deutschen Emigration wurde international so ernst genommen,
befindet der Zeitgenosse und Mitexilant Klaus Mann in einer Nachbetrachtung.
Kein anderes tat so viel, die Welt über die wahre Natur und die schaurigen Potentialitäten des Nationalsozialismus aufzuklären.
Doch hörte die Welt zu? Im Sommer 1933 schreibt Schwarzschild:
Was auch geschehe, eines steht schon heute außer Frage, dass zu den angeborenen und unabänderlichen Wesenszügen der neuen Ära ein unablässiges und materielles Hingleiten zu irgendwelchem kriegerischen Zusammenstoß gehört. Der Komplex Krieg ist das einzige Gebiet, auf dem die nationalsozialistische Theorie vollkommen klar und harmonisch ist.
Das erkennt auch Churchill, von dem man weiß, dass er Schwarzschild liest und schätzt. Und ebenso wie der britische Staatsmann warnt Schwarzschild nicht nur vor dem NS-Staat, sondern ab 1937 auch vor der Sowjetunion. Eine Haltung, die ihn in große Schwierigkeiten mit anderen, linksstehenden Exilanten bringt, die ihn als Agent von Goebbels denunzieren. Als die Deutschen Paris überrennen, kann Schwarzschild mit seiner Frau nach New York flüchten. Auch von dort aus publiziert er weiter, schreibt vielgelesene Bücher und verfasst Gastkommentare, unter anderem in der New York Times. Noch im März 1945, wenige Wochen vor der deutschen Niederlage, wird NS-Propagandaminister Goebbels in seinem Tagebuch wüten:
Die Juden melden sich wieder. Ihr Wortführer ist der bekannte und berüchtigte Leopold Schwarzschild.
Der Vernichtungsmaschinerie der Nazis ist Leopold Schwarzschild entkommen. Doch die Tatsache, dass er mit den meisten seiner Vorhersagen recht behalten hat, macht ihn nicht glücklich. Im September 1950 stirbt er, von Selbstzweifeln und Depressionen geplagt, auf einer Europareise an Herzversagen. Noch keine 60 Jahre alt.
Brigitte Beetz erinnerte an den Publizisten Leopold Schwarzschild.